der mich sehr, sehr, sehr herausgefordert hat. Es ist eigentlich ein sehr einfacher Bibeltext, aber er haut rein, der Text. Ne? Und ich habe heute gedacht, eigentlich ist der Text halt auch heute sehr unpassend, um Werbung fürs Christentum zu machen. Also wer heute das liest, das hört, wir denken, oh meine Güte, das ist ja, aber es ist offen und ehrlich, es ist sehr herausfordernd. Und wir lesen heute weiter in Matthäus 10. Wir haben letzten Sonntag von Heinz gehört, wie Jesus uns Vollmacht gegeben hat. Er hat uns Menschen Vollmacht gegeben, um gewisse Dinge zu tun. Er hat uns Vollmacht gegeben, um das Evangelium zu verkündigen, die gute Botschaft, also die Botschaft, dass du, wenn du an Jesus glaubst, dass Gott dich herausretten wird von deinen Sünden, aus dem Gericht heraus und du ewiges Leben bekommen wirst, wenn du an Jesus glaubst, wenn dein Vertrauen auf ihn setzt. Er ist es, der dich liebt, der alles für dich getan hat, der sein Leben für dich hingegeben hat, damit du dieses ewige Leben bekommen kannst. Und das sollen wir verkündigen, also diese gute Nachricht sollen wir weitergeben. Und zur gleichen Zeit hat er uns dann beauftragt oder die Jünger damals bevollmächtigt, dass sie hingehen, dass sie Tote auferwecken. Das heißt, da, wo der Schlussstrich zu früh gezogen wurde, das Leben ist vorbei und dann sollen die Jünger hingehen und den Menschen von den Toten auferwecken. Menschen sollen geheilt werden von Krankheiten. Wenn Menschen welche unheilbaren Sachen haben, wo keine Ärzte helfen konnten, sollen sie hingehen und dann im Namen Jesu Heilung aussprechen und die Menschen würden dann Heilung erfahren. Haben sie auch erlebt, diese Zeugnisse haben wir auch in der Bibel. Und dann natürlich auch noch Befreiung von unreinen Stimmen im Kopf. Die Bibel sagt auch Dämonen dazu. Vielleicht haben wir die noch nie gesehen, aber wir haben bestimmt schon mal mit denen zu tun gehabt. Wenn wir Gedanken gehabt haben, die wir nicht loswerden können oder wenn wir Suchtverhalten haben oder solche Geschichten, dahinter verbirgen sich oft auch solche Mächte, die uns zerstören wollen. Und Jesus sagt, geht hin und macht die Menschen frei. Also Vollmacht, das heißt, die Jünger haben eine Vollmacht bekommen, Menschen zu befreien, also einen Befreiungsdienst auszuführen. Und dann habe ich so nachgedacht, interessant, eine Vollmacht fehlt mir da noch, die hätte ich gerne. Ja? Und das wäre die Vollmacht, den Menschen die Augen zu öffnen. Diese Vollmacht hätte ich gerne gehabt. Aber diese Vollmacht hat Jesus seinen Jüngern nicht gegeben. Er hat ihnen nicht die Vollmacht gegeben, Menschen so manipulieren zu können, dass sie immer das glauben werden, was die Jünger ihnen erzählen. Er hat ihnen diese Vollmacht nicht gegeben, sondern Gott lässt den Menschen den freien Willen. Er macht alles von seiner Seite aus. Er demonstriert seine ganze Kraft und Macht, aber den freien Willen des Menschen tastet er nicht an. Viele Menschen sagen, warum lässt das Gott alles zu, was auf dieser Erde passiert? Die ganzen Kriege und die ganzen all das, was und so weiter und so fort. Wisst ihr was? Er lässt es zu, weil wir es zulassen. Ja? Also wenn wir zurückgehen in die Schöpfungsgeschichte, da heißt es, und er schuf diesen Garten Eden, und er schuf diese Erde und er gab sie den Menschen und stellte den Menschen als Verwalter auf diese Erde, in diesen Garten hinein. Und der Mensch ist derjenige, der Verantwortung trägt und Gott übergeht den Menschen nicht, sondern Gott arbeitet durch den Menschen und durch das Herz des Menschen. Das heißt, Gott möchte das Herz des Menschen erreichen, um dadurch zu arbeiten. Ja, also der freie Wille ist uns gegeben worden. Ich kann entscheiden, ob ich jemanden umbringe oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich heute mein Leben Gott gebe oder nicht. Ich kann mich gegen Gott entscheiden, ich kann Gott hassen. Ich kann entscheiden, ob ich eine Sünde begehe oder nicht begehe. Da greift Gott nicht ein. Er lässt uns diese Freiheit. Und das finde ich halt das, ach schade Gott, hättest du noch den Jüngern so eine Vollmacht gegeben oder uns, wenn wir reden, dass es klar und deutlich wird und dass der Mensch sofort erkennt und dass es für ihn klar und deutlich wird. Aber diese Vollmacht hat er seinen Jüngern nicht gegeben. Sondern er hat ihnen eine Vollmacht gegeben zu gehen, dass die Kraft Gottes zu demonstrieren und die gute Botschaft zu verkündigen. Und weil der Mensch, der einen freien Willen hat, kann er unterschiedlich auf diese Verkündigung reagieren, auf diese gute Nachricht reagieren. Also der Mensch kann, und das werden wir heute auch lesen, weil wir werden sehen, dass die Menschen nicht immer nur freundlich und gut darauf reagieren werden, was wir zu sagen haben werden. Wir haben das Gefühl, dass wir die beste Botschaft der Welt haben. Hey, was ist verwerflich daran, zu erzählen, guck mal, da ist Gott selbst, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist Und weil du in deinen Sünden versklavt bist und du willst nicht sündigen, aber du sündigst trotzdem, ist jemand gekommen für dich, um am Kreuz für dich zu sterben, damit dir diese Sünden eines Tages in dem Gericht nicht angerechnet werden. Und das ist die Liebe Gottes für dich. Was ist schlimm an dieser Botschaft? Hey, wenn du zu Gott kommst, dann gibt er dir eine Hoffnung, dass wenn du heute stirbst, dass du ewiges Leben haben wirst. Das heißt, du hast eine Hoffnung über dieses Leben hinaus, über den Tod hinaus, bis ins ewige Leben. Also diese Botschaft, die wir haben, da gibt es nichts Verwerfliches daran. Was ist verwerflich daran? Was ist schlimm daran? Und dann sagt Jesus noch, wenn wir an ihn glauben und ihm nachfolgen, dann sollen wir gute Werke tun, gute Taten tun. Wir sollen den Menschen dienen. Wir sollen nicht mehr unser eigenes Recht suchen, sondern wir sollen uns dem Werk Gottes zur Verfügung stellen, indem wir andere Menschen lieben. Also Gott macht uns auch noch zu besseren Menschen, zu neuen Menschen, die anders ticken als früher. Nicht fehlerfrei, sicherlich. Aber das Herz ist da, das neue Herz ist da, das zu tun. Und trotzdem reagieren Menschen unterschiedlich auf diese Botschaft. Auch wir haben den freien Willen. Gott wird uns niemals zwingen. Er wird uns niemals zwingen, wie viel wir uns zum Beispiel Gott hingeben. Gott wird niemals von dir Besitz ergreifen und dann dich zwingen, Dinge zu tun. Wird er niemals machen. So ist Gott nicht. So ist wahre Liebe nicht. Liebe zwingt einen nicht. Ja? Sondern Liebe gibt einen den freien Willen zu entscheiden. Was wäre das für eine Ehe, wenn ich meine Frau jeden Tag zwingen müsste, mich neu zu lieben? Sie liebt mich eigentlich und ich zwinge sie, du musst mich lieben. Ich schlage sie deshalb, damit sie mich liebt. Geht nicht, oder? Das ist paradox, das ist widersprüchlich. Wir haben den freien Willen von Gott bekommen und Gott wirbt um unser Herz. Wie ein Mann oder eine Frau, heutzutage auch Frauen für einen Mann und so weiter, die um das Herz eines Menschen werben. Um die Liebe zu gewinnen, schenkt Blumen und macht dies und macht jenes, um das Herz des Menschen zu gewinnen. Am Ende schenkt er seinen Sohn, der für die Sünden am Kreuz stirbt. Und jetzt lesen wir in Matthäus 10, Vers 6, weil Jesus, er bereitet vor, wir haben vorbereitet vor, was auf sie zukommen wird, was auf uns auch zukommen kann. Und dann heißt es hier in Vers 6, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Oh, ich habe in diesem Vers so gerungen. Ich dachte so, warum hast du mich zum Schaf gemacht? Warum kann ich kein Löwe sein? Ja? Warum Schaf? Weißt du genau, findet ihr ein Schaf so generell? Also ich möchte ungern mit einem Adler will ich verglichen werden. Ja, mit einem, keine Ahnung, mit einem Leopard, Gepard, mit einem Löwen, aber mit einem Schaf? Schafe wirken irgendwie so unklug, so einfach. Sie folgen, machen nur mäh, so irgendwie süß, ja, so wie eine kleine Wolke, aber irgendwie ungefährlich. Ich weiß nicht genau, ich habe nie Angst vor einem Schaf gehabt. Ziegenbock eher, der mit den Hörnern, aber ein Schaf. Sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfen. Jesus hat aus uns eine neue Natur gemacht. Er hat uns von der Wolfsnatur frei gemacht und uns zu Schafen gemacht. Wir alle waren Wölfe. Wir alle waren Egoisten. Wir alle wollten nur andere Leute ausnutzen, um selbst dadurch zu profitieren. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann denken wir zuerst an uns und dann an andere Leute. Ja? Und Jesus sendet uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich dachte, was ist das für eine Aussendung? Toll. Aber er sagt auch, seid nun klug wie die Schlangen, und einfältig wie die Tauben. Seid nun klug wie die Schlangen. Also wir sollen nicht nur einfach nur dumme Schafe sein, ja, sondern wir sollen kluge Schafe sein. Eine Klugheit haben, wie eine Schlange sie hat. Aber ein reines Herz zu haben, wie eine Taube. Ja, diese Schlange steht für Klugheit, für List steht eine Schlange. Und eine Taube steht für Einfachheit, für Reinheit. Das heißt, wir sollen unseren Kopf gebrauchen und benutzen. Und dann heißt es hier in Vers 17, hütet euch aber vor den Menschen. Denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen auch geißeln, also auspeitschen. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch ist, der wird reden. Also irgendwie reagiert diese Welt auf diese gute Botschaft gar nicht so gut. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und die Bibel gibt darauf ein paar Antworten. Und ich möchte ein paar Verse vorlesen. Denn was Jesus hier tut, was er eigentlich hier macht, er sagt nicht, hey, wenn ihr an mich glauben werdet, wenn ihr mir nachfolgen werdet, werdet ihr ein gutes Leben haben und euer Leben wird überall nur gelingen und werdet auf der Erde so gut und schön leben. Ja? Das sagt er halt nicht, sondern er sagt im Gegenteil, wenn ihr mir nachfolgen werdet, dann kann es passieren, nicht unbedingt, also es gibt unterschiedliche Reaktionen, Menschen freuen sich über das, was wir zu erzählen haben, aber auf der einen Seite können Menschen auch komplett dagegen sein und uns sogar hassen dafür. Vers 21 heißt es hier, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Das heißt, es wird die engsten Beziehungen zwischen den Menschen werden aufgrund der Liebe zu Gott durcheinander geraten. Menschen werden Hass haben dafür, dass du an Jesus glaubst. Sie werden dich grundsätzlich einfach ablehnen. Und das haben wir auch manchmal schon erlebt. Und der Grund ist der, und das ist der Grund für das, was hier eigentlich passiert ist, weil Jesus eigentlich hier eine Kriegserklärung abgibt. Er sagt zu seinen Jüngern, ich schicke euch aus, um Krieg zu führen. Ihr werdet ins Feindesland hineingehen, um dort die gute Botschaft zu verkündigen, um Menschen herauszuretten, aus was denn? Und in Epheser 6, 12 heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Hier heißt es, also unser christliches Leben, dadurch, dass wir als Schafe ja, durch die Gegend laufen und erzählen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, für mich am Kreuz gestorben ist und dass du in ihm Vergebung an der Schuld hast, du begehst eigentlich, du führst Krieg. Du schießt eigentlich gerade Raketen in ein Feindesland hinein, aber nicht um das Land zu zerstören, das reicht schon, aber um Menschen dort herauszuretten. Und wo wir die Menschen herausretten wollen, wo Gott die Menschen herausretten will, ist aus der Finsternis. Er sagt, dass böse Geister eigentlich über diese Welt herrschen und die Menschenherzen verführen. Und wir sehen mal wieder, wenn wir in die Welt schauen, dass diese Geister sehr, sehr viel Macht haben. Wieder befinden wir uns in einer Situation, wo die Menschen Angst haben, dass es vielleicht zu einem globalen Krieg kommen wird. Die Menschen kommen wieder zu einem Ergebnis, dass Mord und Totschlag die Lösung ist für unsere Probleme. Ja? Es ist eine Kriegserklärung. In 2. Korinther 3 bis 4 heißt es, wenn unsere Freundinnenbotschaft, also das Evangelium, dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen, bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen, nämlich die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist. Also diese Geister oder diese teuflischen Mächte, die legen alle ihre Kräfte daran, um unseren Sinn zu verblenden, um uns in der Finsternis festzuhalten. Und wenn wir jetzt gehen und anfangen, die gute Nachricht zu verkündigen, dann greifen wir ihn persönlich an. Wir fangen an, Dinge aus seinem Reich herauszustehlen und da wird er unbedingt sich anfangen zu bewegen. Ja, und dann heißt es sogar, dass diese Verblendung so weit geht, in 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Also es geht so weit, dass die Verblendung so stark ist, dass wenn Menschen diese gute Nachricht hören, von der Erlösung, von der Errettung, sagen, was ist das für eine Dummheit? Das ist Blödsinn. Ja? Wie kann man daran glauben? Ich selbst war auch mal so ein Mensch. Ich habe auch mal Christen sozusagen mehr oder weniger fertig gemacht, weil ich gedacht habe, das ist eine Dummheit. Das macht keinen Sinn. Ja? In Lukas 10, Vers 18 heißt es, die 70 kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Das ist das, was die Jünger erlebt haben. Und Jesus sagte zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das heißt, als Jesus dann die Jünger ausgesandt hat, dann hat er sie ausgesandt, um den Teufel zu besiegen, ja, um die Macht des Teufels über die Menschen zu zerstören. Das ist der Grund, warum er die Jünger aussendet. Das ist der Grund, warum wir eigentlich auch das Evangelium verkündigen. Um die Menschen aus der Sklaverei herauszuholen, aus der Todesangst herauszuholen, aus den Sündengefängnis herauszuholen. Das ist eigentlich das Motiv dahinter. Es geht gar nicht darum, dass ein Mensch, wenn er an Jesus glaubt, einfach nur ein schönes Leben lebt. Nein, sondern es geht daraus, dass der Mensch aus dem Machtbereich des Teufels herauskommt. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also das Evangelium ist dazu da, um Menschen herauszuretten aus der Finsternis, aus der Verlorenheit, aus dem Gericht und um sie hineinzuversetzen in das Reich seines Sohnes, der Liebe. Ich hätte gerne eine bessere Botschaft. Ich habe gestern Nacht, dieses Wort hat mich sehr beunruhigt, ehrlich gesagt. Ich habe gelegen und ich habe mich gefragt, Michael, bist du bereit eigentlich für den Namen des Herrn zu leiden? Bist du bereit? Was ist, wenn plötzlich wieder Schwierigkeiten passieren werden? Ich fühle mich gerade geistig nicht, ich bin gerade nicht in der besten Verfassung. Und dann liest du halt so ein Wort und denkst, boah, ich bin gar nicht bereit. Wie soll ich das schaffen? Aber hier heißt es, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Reden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das heißt, wenn wir in eine gefährliche Situation kommen, wo wir das Evangelium verkündigen, ja, Gefängnis oder vor Gerichten oder vor Könige oder wie auch immer, und man wird uns ausfragen aufgrund dessen, was wir glauben eigentlich, dann soll ich mir keine Gedanken machen. Das ist eigentlich ein guter Predigtvorbereitungstext. Wenn du hier vorne stehst, mach dir keine Gedanken, der Herr wird dich führen. Weil es fühlt sich manchmal ähnlich an. Denn nicht wir sind es, die dann reden, sondern der Geist Gottes durch uns. Das heißt, Gott verspricht uns hier an dieser Stelle, dass wenn solche Sachen in eurem Leben passieren werden, ja, dann werdet ihr nicht alleine sein, sondern ich werde durch euch reden und ich werde mit euch sein. Und ihr werdet nicht alleine sein in diesen Situationen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht alleine in unseren Nöten und unseren Schwierigkeiten, sondern der Herr ist bei uns. Vers 22, da heißt es, hier heißt es in einer, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens Willens. Ja, super, ne? Also wenn du heute zu Jesus kommst und ihn glaubst, ihm nachfolgst, wirst du gehasst werden. Super. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater? Bei euch sind aber selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Wie geht's euch so, wenn ihr diesen Text hört? Ruft mal einfach so rein. So. Ist es so ein aufbauender, schöner Text, so Halleluja, ja, ich werde leiden, ja, ich werde gehasst, ja. Was löst dieser Text in euch aus? Löst er Angst in euch aus? Was löst er aus? Ja? weil Jesus mit dir ist. Genau, also er hat für, nochmal für alle, er hat gesagt, zuerst löst es Furcht in mir aus, aber dann als nächstes, er hat es ja schon gemacht, ja, und weil er bei mir ist, richtig, brauche ich keine Furcht haben. Wir hatten schon mal hier Verfolgung oder Nöte gehabt aufgrund seines Glaubens. Einmal Hand hoch, so konkret. Ja? Ich habe vorhin, Philipp, du bist gerade beschäftigt, ich weiß, aber komm mal nach vorne. Ich habe vorhin Jessica und Philipp so spontan gefragt, sag mal, habt ihr schon mal wegen dem Namen Jesu gelitten? Und dann hat Jessica eine Story erzählt. Ja, schon, hat sie gesagt. Vielleicht nicht so mit Schlägen oder mit wie auch immer und so. Aber sie hat gesagt, ja schon, Leute haben gesagt, ach, du gehst zu dieser Sekte und so weiter und so fort. Ja, so die haben dann halt gleich Sekte daraus gemacht. Und dann hat sie Kämpfe gehabt, Schwierigkeiten gehabt, ja, sich auch zu offenbaren, weil Menschen schon sie angreifen aufgrund ihres Glaubens. Und Philipp hat dann daneben gestanden, hat dann nochmal eine Geschichte erzählt. Ich habe gedacht, komm, erzähl sie mal spontan heute zur Ermutigung einfach auch, ja?
Ja, guten Morgen. Die Geschichte ist schon ein paar Jährchen her. Spielte damals in Ostdeutschland, in Thüringen, wo meine Freundin gewohnt hat. Und wir waren so als paar Freunde, als Clique quasi auf der Kirmes unterwegs. Und wir hatten da im Osten immer das Problem, dass viele Neonazis da waren und die hatten, keine Ahnung warum, ein Riesenproblem damit, wenn man als Christ aufgetreten ist. Und wir hatten aber meistens so T-Shirts an mit christlichen Botschaften oder so Jesus Freaks Logo und Schriftzug und sowas. Und das ging dann so weit. Wir haben dann immer wieder Anfeindungen bekommen, wurden ausgelacht, rumgeschubst und so weiter. Und so kam es dann, dass wir dann auf diese eine Kirmes kamen und haben gesehen, dass da sehr viele Neonazis da waren. Teilweise auch so, dass die auf die Security-Leute zukamen und sich mit denen unterhalten haben die mit Heil begrüßt. Und wir wussten also, wir sind da verloren im Posten. Und meine Freunde haben dann ihre T-Shirts teilweise auf links gedreht oder haben auch was anderes drüber gezogen. Und ich habe gedacht, nee, also ich lasse das so. Ich traue mich einfach, ich mache das. Und wir liefen dann so über dieses Fest. Und dann habe ich gemerkt, dass immer mehr Neonazis sich halt dann um uns versammelt haben und haben mich so ein bisschen von der Gruppe abgedrängt. Und dann stand ich da in so einem Ring von ungefähr 20 angetrunkenen Neonazis und der Anführer kam zu mir, stand vor mir. Kleiner Kerl, war ein gutes Stück kleiner als ich, aber muskelbepackt und gut angetrunken. Und dann guckt er mich so an und sagt, liebst du Jesus? Und ich stand da und fühlte mich gerade wie ein Mäuschen vor diesen ganzen Leuten. Und ich sagte dann auch mit einer Mäuschenstimme, ja. Und dachte mir in dem Moment, boah krass, also ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt den Mut haben würde, mit der Mäuschenstimme ja zu sagen. Und er kam dann etwas näher ran zu mir und sagte, ich höre dich nicht. Und ich habe dann leise gebetet in dem Moment und habe gesagt, okay, jetzt, ich traue mich einfach, ich muss mich einfach trauen. Ich kann da nicht schweigen. Und habe gesagt, ja, ich liebe Jesus. Und da war halt ein Raunen halt unter den ganzen Leuten da. Und der Typ war richtig wütend und hat dann quasi mit dem Arm ausgeholt. Die Faust war so bei mir so quasi auf Nasenhöhe und steht da. Und ich sehe halt, wie sein Arm zittert. Und der wird von allen angefeuert. Hau ihn, schlag ihn, mach ihn fertig. Und er steht da und zittert nur. Als ob irgendwas ihn abhalten würde. Und die feuern ihn halt weiter an und der ist total wütend. Der war schon knallrot im Gesicht, ja. Und ich stand einfach nur da, ich habe einfach leise gebetet. Und der Typ sagt dann so, ich kann ihn nicht schlagen, ich kann nicht. Und dann hat er die Faust halt gesenkt, hat mich angespuckt und ist dann gegangen. Und ich stand einfach da und habe mir gedacht, oh, krass, das war, ich habe mich in dem Moment einfach so beschützt gefühlt. Ich habe einfach richtig gemerkt, als ob ein Engel quasi seinen Arm gehalten hätte, dass er mich nicht schlagen konnte. Und ich habe einfach gemerkt, wie mein Mut einfach belohnt wurde in dem Moment. Und ich wusste einfach, es war die richtige Entscheidung, nicht das T-Shirt zu verbergen oder nicht irgendwie irgendwas zu murmeln, als ich gefragt wurde. Ich habe einfach gemerkt, wie Jesus auf meiner Seite war. Wie er nicht nur bei mir war irgendwo und vielleicht tröstende Worte in mein Ohr sagt, dass man sich das manchmal vorstellt, wenn Jesus bei uns ist, dann denkt man doch manchmal so, er steht da und sagt, oh, das wird schon, ich helfe dir. Sondern das war ganz praktisch einfach in einer Situation, wo ich aktiv bedroht wurde, auch körperlich bedroht wurde, wo er einfach eingegriffen hat.
Vielen Dank. Gibt es noch jemanden, der eine Geschichte zu erzählen hat, der ein Zeugnis geben kann einfach, was er mit Jesus erlebt hat in solch einer Situation? Nur Mut. Johann, wie sieht es mit dir aus? Das ist wichtig, dass wir hören, wie es uns ergeht auch in solchen Situationen.
Ja, ich hatte viele Situationen in der Beziehung, einiges erlebt, auch dass Eltern nicht unbedingt begeistert sind, wenn man in den Missionsdienst von heute auf morgen gerufen wird, hört man dann nachher auch oft in seinem Leben, wenn irgendwelche Not ist, könntest du es ja auch anders haben. Ne? Wenn du deine Tischlerei hättest, hättest du keine finanziellen Nöte. Das war eines, aber ein Vers ganz besonders, das war der Vers, Gott wird euch die Worte geben. Das habe ich praktisch so erlebt, als ich beim Militärdienst zum ersten Verhör geführt wurde, zitterten meine Knie. Wir werden dich schon umerziehen, hieß es. Ja, ich bin nur ein kleiner Mensch von den großen Offizieren. Und dann kamen die ersten Worte von ihnen und ich sagte, Herr, wenn du mir jetzt nicht Worte gibst, ich schaffe das nie. Und dann kam es. Wir haben uns 12 Stunden unterhalten und am Ende nannte der Oberst mich Batjuschka. Das heißt auf Russisch der Priester in der orthodoxen Kirche. Und Gott drehte das Ganze um. Und ich durfte mit ihm Seelsorge betreiben. Er erzählte mir von seiner zerstörten Familie. Und ich konnte ihm auf die Schrift hinweisen, wie Gott sich eine Familie vorstellt. Und seitdem waren wir nicht mehr Feinde. Aber er durfte sich nicht zu mir bekennen. Und so gibt Gott die Worte, wenn es auf die Situation draufkommt. Und das habe ich mehrfach erlebt. Es waren nicht nur 12 Stunden Verhöre, es waren auch 24 Stunden Verhöre, wo ich auf einem Hocker im leeren Raum sitzen musste und die Offiziere wechselten sich ab, um mich umzuerziehen. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben, das auszusitzen und auch ihnen die Botschaft von Jesus weiterzusagen.
Vielen Dank. Ich habe mich gefragt, warum lässt Gott diese Wege zu? Warum schickt er uns als Schaf mitten unter die Wölfe? Warum macht er das so? Warum kann er nicht einen anderen Weg gehen? Hätte er nicht einen Weg gehen können, wo wir einfach super stark sind, dass wir ein S auf der Brust haben, dass wir durch die Gegend fliegen können, dass wir über Wasser laufen und so weiter und so fort? Warum lässt Gott es zu? Warum lässt Gott es zu, dass wir in solche Situationen kommen werden, wo wir angegriffen werden? Warum macht er das? Warum ist das der Weg? War das der Weg mit Jesus? Warum ist das der Weg bei uns? Ich habe keine klare Antwort darüber, aber mir ist plötzlich bewusst geworden, aus Gottes Perspektive, denk dran, es ist der freie Wille. Und diese Welt testet deine Überzeugung. Sie testet deinen Glauben. Und wenn du im Angesicht des Todes stehst, im Angesicht der Gefahr, jemand steht mit der Faust und fragt dich, interessant, was dieser Neonazi gefragt hat. Er hat ganz konkret gefragt, liebst du Jesus? Das heißt, Philipp wurde sozusagen gezwungen, jetzt zu antworten. Und dann muss der bekennen. Aber in diesem Prozess, da stehen die ganzen Neonazis und rufen zu, hau den und so weiter und so fort. Ja? Aber in diesem Moment bekennt er Jesus. Er bekennt, dass er Jesus liebt. Und damit gibt er Zeugnis, im Angesicht sozusagen der Todesgefahr oder der Bedrohung, was immer sie mit ihm gemacht hätten. Und wisst ihr was? Und ich glaube, die Menschen in dieser Welt, die sind so verblendet, dass sie dann, wenn jemand im Angesicht der Gefahr des Todes bekennt, ja, ich glaube das, ja, ich bin bereit, mein Leben dafür zu investieren, ja, ich bin bereit, für diese Wahrheit mein Leben zu opfern, dass das ein total starkes Zeugnis ist. Und Gott erlaubt es oft, dass wir in solche Situationen geführt werden. Warum? Um die Herzen anderer Menschen zu gewinnen. Gott denkt so, guck mal, du bist doch schon gerettet. Ja, du lebst nicht mehr für diese Erde und nicht mehr für das, was auf dieser Erde passiert. Du lebst eigentlich für die Ewigkeit. Du hast als Christ hast du schon deine Ewigkeit sicher eigentlich. Ja? Aber andere Menschen noch nicht. Andere Menschen laufen noch auf das Gericht zu. Und Gott gebraucht dein Leben und führt dich oder kann dich dahin führen, dass das Leben, dass es für dich brenzlig wird, damit andere Menschen gerettet werden. Hier noch ein Zeugnis habe ich heute bei Open Doors gelesen oder gestern gelesen. Hier heißt es, Adele wurde getötet. Ja, da gibt es eine Rubrik, Gesichter der Verfolgung. Adele war Anfang 30, als er Christ wurde in Afghanistan. Seine Leidenschaft für Jesus war so groß, dass er immer wieder anderen von ihm erzählte. Auch wenn ein Bekenntnis zum christlichen Glauben in Afghanistan vor allem für Einheimische lebensgefährlich ist. Alleine einfach, dass du zu Jesus gehörst, dass du den christlichen Glauben hast, ist lebensgefährlich in Afghanistan. Heimlich leitete er bald 15 christliche Gruppen. Einer der Teilnehmer namens Fairey bat Adele, ihn einmal wöchentlich zu Hause zu besuchen, um mit ihm gemeinsam die Bibel zu studieren und zu beten. Fairees Bruder war allerdings ein strenggläubiger Muslim, der die Abwendung vom Islam als todeswürdiges Verbrechen betrachtete. Als er herausfand, dass die beiden zusammen in der Bibel lasen, drohte Adele mit dem Tod, falls er den Kontakt zu Fairee nicht abbreche. Adele berichtete Fairee von den Drohungen. Dieser beruhigte ihn. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Bruder so etwas tun würde. So setzten sie ihre Treffen fort. Aber eines Abends hörte Fairee einen Schuss, kurz nachdem Adele sein Haus verlassen hatte. Er rannte hinaus und fand Adele so schwer verwundet vor, dass jede Hilfe zu spät kam. Fairee konnte sich nur noch um seine Beerdigung kümmern. Nach wenigen Tagen erhielt er einen Brief von seinem Bruder, der den erschossen hat, dem androhte, ihn ebenfalls zu ermorden, falls er weiterhin an Jesus festhalten würde. Fairee gelang es mit seiner Familie, in ein anderes Land zu fliehen, um Schutz zu finden. Namen wurden hier geändert. Also hier eine Situation, die nicht gut ausgegangen ist. Hier ist jemand für seinen Glauben gestorben. Alleine einfach, dass er mit einem Menschen die Bibel lesen möchte, lesen wollte, einen anderen im Glauben unterstützen wollte, ist ein Mann in Afghanistan deshalb umgekommen. Ich habe da nochmal nachgelesen, 370 Millionen Christen leiden auf der Erde solche Verfolgung heute. Ja, das sind 370 Millionen, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist ein riesiges Land, das am Leiden ist, auf der Welt verteilt. Aber Jesus möchte uns hier keine falschen Versprechungen geben. Er hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr persönlich diese Errettung erfahren habt, dann können euch solche Dinge auch passieren. Seid bereit dazu und ermutigt uns sogar hier. Es heißt dann hier weiter in Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in dem Himmel ist. Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das kann passieren, dass wenn wir zum Glauben kommen werden, das Erste, was in unserem Leben passieren wird, ist, dass andere Menschen anfangen, uns anzugreifen, gegen uns zu gehen. Ja? Dann heißt es hier in Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Boah, ich weiß nicht genau, also mir gingen diese Bibelstellen wirklich ins Herz hinein. Ich hab mich wirklich gestern, als ich dann gebetet habe, ich bin nachts mehrfach wach geworden und mich gefragt, bin ich bereit, für den Namen Jesu zu leiden? Und ich habe gedacht, diese Menschen, das Zeugnis, was ich da vorhin gelesen habe, manchmal bin ich nicht bereit, meine Gemütlichkeit zu verlassen. Ich liebe mein Leben so sehr, ich möchte mein Leben so sehr erhalten. Und deshalb gehe ich auch zum Beispiel ungern auf die Straße oder weil ich weiß, da warten Wölfe auf mich. Wenn ich ganz genau wüsste, dort sind Menschen, die alle freundlich und nett und liebevoll sind, ja, dann hätte ich kein Problem, auf die Straße zu gehen und Menschen die gute Botschaft zu erzählen. Aber ich weiß, es gibt unterschiedliche Reaktionen. Ich habe es persönlich schon erlebt. Und das macht mir irgendwo Angst. Und dann habe ich mich gefragt, wann habe ich mehr Angst und wann habe ich weniger Angst? Weil es gibt Zeiten, da habe ich fast gar keine Angst. Da bin ich mutig. Und dann gibt es Zeiten, wo ich mehr Angst habe. Da machen mir solche Worte einfach, die machen mir Angst. Und da habe ich festgestellt, wenn ich ganz nah an Jesus dran bin, wenn ich eine gute Gemeinschaft mit ihm habe, wenn wirklich diese geistliche Welt für mich eine Realität ist, die ich spürbar und ich wahrnehmen kann, wenn ich seinen Frieden in meinem Herzen habe, dann habe ich keine Angst vor diesen Leiden. Dann habe ich keine Angst vor den Konsequenzen. Aber wenn ich mich von Gott distanziert habe, wenn ich mich mit den Dingen der Welt beschäftige, wenn ich keine Zeit mit ihm verbringe, wenn ich mich nur um mich selbst herumdrehe und plötzlich so einen Text lese, dann habe ich plötzlich Angst und ich merke, ich bin gar nicht bereit. Bereit dazu. Und deshalb dieser Text ermutigt mich, Nummer eins, ja, dass ich mal wirklich über mein Leben nachdenke. Dass ich mal mich frage, Michael, sag mal, was hast du dir eigentlich vorgestellt? Gott schickt dich eigentlich in einen Krieg der Liebe, um die Menschen zu gewinnen, um die Menschen zu erretten. Und die Menschen sind aber verblendet und der Teufel wehrt sich gegen dich. Was erwartest du, dass sich alle schön umarmen und annehmen? Nein. Bist du bereit? Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Bist du bereit? Und warum überhaupt soll ich das tun? Die haben mich die ganze Zeit gefragt, warum soll ich das tun? Vers 39 heißt, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Das heißt, wenn ich auf dieser Erde mein Leben erhalte, werde ich es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, um Jesutwillen, das ist der Grund, warum ich das tue. Weil ich Jesu liebe, weil er mich befreit hat und weil ich gehorsam sein möchte, deshalb tue ich das. Ich habe mich so gefragt, wie viele, wenn wir alles um seines Namens willen tun würden, sogar zum Beispiel der Dienst in der Gemeinde, warum gehe ich in den Gottesdienst? Warum diene ich überhaupt? Warum beschäftige ich mich mit komplizierten Brüdern und Schwestern? Warum ertrage ich Ablehnung? Warum mache ich das eigentlich alles? Warum gehe ich vielleicht in eine Gemeinde, die ungemütlich für mich ist vielleicht? Warum ertrage ich das alles? Warum ertrage ich Beschämungen? Warum ertrage ich falsche Vorwürfe? Warum ertrage ich das? Warum? Warum mache ich diese ganzen Dienste in der Gemeinde? Warum bemühe ich mich um irgendetwas? Warum singe ich? Warum predige ich? Um seines Namens willen. Das ist der Grund. Nicht, weil es mir gefällt. Nicht, weil es schön ist. Sondern um seines Namens willens. Weil er es mir aufgetragen hat. Deshalb bin ich hier. Deshalb diene ich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich mal überprüfen sollten. Versuche ich immer noch, mein Leben zu erhalten? Oder habe ich es aufgegeben um seines Namens willens? Denn das heißt hier, wenn ich mein Leben festhalte, werde ich es verlieren. Aber wenn ich mein Leben aufgebe um seines Namens willens, dann werde ich es erhalten, dann werde ich es gewinnen. Und Gott schützt uns nicht vor schwierigen Situationen, weil er sich durch uns verherrlichen möchte, weil er durch uns diese Welt erretten will. Sein Verlangen, Menschen zu erretten, ist größer als mein Leben zu erhalten auf dieser Erde. Das Verlangen Gottes über seinen Sohn Jesus Christus, der ihn in die Leiden geschickt hat, die Menschen zu erretten, ist größer als seinen Sohn leiden zu sehen. Und das muss furchtbar gewesen sein. Aber sein Wunsch, Menschen zu erretten, war so groß, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, damit Menschen aus dem Reich der Finsternis herauskommen können, um befreit zu werden, um gerettet zu werden. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Ich weiß nicht genau, ob ich heute dieses Wort gut rübergebracht habe. Ich habe gedacht in der Vorbereitung, wie kann ich dieses Wort, heute ist nicht so ein Wort von, ja, Halleluja, Ja? Ja, sicherlich, wenn wir solche Situationen erlebt haben wie Philipp. Am Ende ist das dann ein Halleluja, weil wir gesehen haben, wie groß Gott ist. Wir wissen nicht, was mit diesem Menschen passiert ist. Wir wissen nicht, was mit diesem Neonazi oder den Neonazis passiert sind, die dort gestanden haben. Viele von ihnen werden diesen Moment nicht vergessen. Wie dort ein kleiner Philipp steht, oder mittelgroßer, wie auch immer, da steht, ja, und dort den Namen Jesu bekennt in der Menge. Wir wissen nicht, welches Ausmaß dieses Bekenntnis erreicht hat. Wir wissen es nicht. Aber die Hoffnung ist, dass Menschen gerettet werden. Und das ist meine Frage heute an uns. Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Wir bereit zu zahlen als Christen, die schon dieses ewige Leben haben. Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Weil das ist die Frage, mit der ich mich gerade beschäftige auch. Welches Opfer bin ich bereit zu bringen? Nummer eins, dass Menschen gerettet werden. Bis zu welchem Ausmaß bin ich bereit zu gehen? Und Nummer zwei ist auch, was für ein Opfer bin ich bereit zu bringen, damit ich meine Geschwister lieben kann, meine Gemeinde lieben kann. Das kostet auch Opferbereitschaft, um seines Namens Willens, wegen Jesus. Ein letzter Vers zum Abschluss, da heißt es hier in Offenbarung 2, hab keine Angst, da spricht Johannes zu einer Gemeinde, die in großen Bedrängnissen und Schwierigkeiten ist. Hab keine Angst vor dem Leiden, leicht gesagt. Das dir bevorsteht, das auf dich zukommt. Habe keine Angst vor diesen Leiden. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch zu versuchen. Und jetzt kommt nicht ein Wort von, hey, aber es wird alles gut werden, sondern 10 Tage lang werdet ihr bedrängt sein. Bleibt mir treu bis zum Tod. Dann gebe ich dir den Siegeskranz des Lebens. Wer hören will, acht auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Ich möchte dich heute mit diesem Wort, genauso wie es mich total herausfordert, auch herausfordern. Dich fragen, was für ein Lebensstil führen wir? Führst du, führe ich? Will ich mein Leben die ganze Zeit erhalten und zittere und habe Angst? Oder habe ich Gott mein Leben zur Verfügung gestellt? Und tue Dinge um seines Namens Willens für Jesus, weil er mich geliebt hat, weil er mich gerettet hat. Und er ist es würdig, angebetet zu werden und er ist würdig, mein ganzes Leben zu besitzen. Und ich glaube, vielleicht oft ist es das, was uns fehlt, diese Hingabe, diese Begeisterung für seinen Namen, für ihn, für das, was er für uns getan hat. Und dafür möchte ich gerne jetzt beten, dass Gott diese Liebe in unseren Herzen entfacht. Dass diese Liebe so real wird in uns, dass diese Offenbarung über Jesus so klar und deutlich wird. Dass diese geistliche Welt, die wir nicht sehen, nur spüren, dass sie so real für uns wird, dass wir keine Angst mehr haben, unser Leben Gott hinzugeben. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, du belügst uns nicht, du sagst uns die Wahrheit. Du erzählst uns, dass wenn wir mit dir leben werden, wenn wir an deinen Sohn glauben werden, dass Schwierigkeiten kommen werden, nicht kommen können, sie werden kommen. Das hast du uns versprochen. Aber du hast uns auch versprochen, Herr, dass wenn wir in diesen Schwierigkeiten sind und wenn unser Leben sogar in Gefahr ist, dass du bei uns sein wirst, dass du uns nicht im Stich lassen wirst, sondern dass du uns deine Gegenwart geben wirst, dass du uns Worte geben wirst, dass du uns Führung und Leitung geben wirst, damit dein Name groß gemacht wird, damit du geehrt wirst, Herr, und damit Menschen zum Glauben finden können an dich, damit Menschen im Angesicht dieser Gefahr, dieser Drohung erkennen können, dass wir wirklich eine Wahrheit haben, für die wir bereit sind zu sterben. Vater im Himmel, und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du deinen Geist über uns und in uns stark hineingibst, Herr. Dass du uns neu erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Dass wir keine Angst mehr haben, Herr, vor der Welt. Keine Angst mehr haben vor Ablehnung. Keine Angst mehr haben vor den Leiden. Sondern dass deine Gegenwart und dein Friede so stark ist in unseren Herzen, dass wir mutig das Evangelium verkündigen können. Mit allen Konsequenzen, mit allem, was dazukommt. Und danke, Herr, dass das Evangelium eine mächtige Kraft ist, um Menschen zu erretten. Herr, segne uns im Nachdenken. Im Namen Jesu. Amen.